Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Peter Gotthardt ist Komponist, Musiker und Verleger. Er hat über 500 Filmmusiken geschrieben, unter anderem für den DDR-Kultfilm Die Legende von Paul und Paula.
Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein.
Geh zu ihr aus dem Film Die Legende von Paul und Paula, interpretiert von den Pudis, aber komponiert hat die Musik mein heutiger Gast Peter Gotthardt. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen.
Ich grüße Sie.
Sie haben mal gesagt, die von Ihnen komponierten Pudis-Hits, die waren so eine Art Fremdgehen, ein Ausrutscher. Warum das?
Ich habe Klassik studiert, klassische Musik, und zwar da schon gegen das Protokoll im Prinzip, also Klavier, Dirigieren, Komposition. Und Korrepetition ist Partiturspiel und Transponieren und solche ganzen Geschichten. Natürlich hatte ich keine Zeit, mich um die Beatles oder andere zu kümmern, sondern ich habe mich um Mozart, um Bach und um meine Konsorten gekümmert. Ja. Mhm. Und da hatte ich genug zu tun.
Auch laut Selbstaussage sind die Pudis-Songs nicht ihre beste Arbeit, aber ihre populärste.
Weitaus die populärste, dafür haben die Pudis schon gesorgt. Die ich damals entdeckt habe. Ich schreibe jetzt ein Buch, Die Legende von Paul und Paula und die Musik, und schreibe darüber sehr ausführlich, wie das entstanden ist, nämlich mit dem Regisseur Heiner Caro. Das war nicht unser erster Film zusammen, sondern er hatte schon einen Film, Die Russen kommen. Heute hat es ein bisschen Geschmäcke und der Film wurde verboten. Aber wir haben uns kennengelernt, wir haben begriffen, dass wir uns darauf einstellen können, dass jeder den anderen versteht. Mhm. Und wir hatten große Lust, weiterzumachen.
Die Legende von Paul und Paula. Vor 50 Jahren hatte Heiner Caros Kultfilm im Ostberliner Kino Kosmos seine Uraufführung, ganz genau am 30. März 1973. Peter Gotthardt war damals Anfang 30 und hatte die Musik für den Film komponiert. Herr Gotthardt, waren Sie bei der Uraufführung dabei?
Natürlich war ich dabei. Ich war nicht nur da dabei, sondern auch bei der Hausabnahme, bei den Diskussionen. Und ich habe gemerkt, dass der Film gar nicht so willkommen war in der DDR. Also von den Leuten, die darüber verfügen dürfen, ja.
1200 Karten für die Premiere wurden verkauft. 800 hatte Honecker bestellt für linientreue Mitarbeiter aus Ministerien und so weiter. 400 Tickets waren im freien Verkauf. Anscheinend ging aber doch Honeckers Plan, den Film scheitern zu lassen, nicht auf.
Also von den 400 Karten weiß ich nichts. Woher sollten Leute auch wissen, dass die Premiere war? Denn am Mittag desselben Tages der Premiere war kein Plakat geklebt, keine Werbung gemacht für den Film, nichts, gar nichts. Ich war erstaunt. Dann am Abend, dass das Kino voll war.
Naja, ich habe das in einem Artikel gefunden, da wurde das so beschrieben und da wurde auch beschrieben, dass diese 400 applaudiert haben, während
wir
der Rest...
Wir reden von der letzten Reihe, ja.
Der Rest da stumm saß.
Immer ein bisschen relativieren, ja.
Ja. 50 Jahre nach der Uraufführung, also bald 35 Jahre nach dem Ende der DDR, erreicht dieser Film mit Angelika Domröse und Winfried Glatzeder noch immer die Herzen des Publikums. Woran liegt das?
Das hat sich Plenzdorf gefragt, das hat sich Caro gefragt und das hat auch ich mich gefragt.
Ulrich Plenzdorf, der das Drehbuch geschrieben hat.
Ja, und die Liedtexte. Mhm. Uli Plenzdorf hat ja noch nie Liedtexte geschrieben. Und ich versuche das jetzt mal ganz kurz zu fassen. Die Pudis hatten einen Hauskomponisten, der brachte einen Text an, da habe ich gesagt, nee, so einen Quatsch nehme ich nicht. Und Caro hatte da voll Vertrauen zu mir. Und Caro kam dann auf die Idee, na, da muss Plenzdorf ran. Und Uli Plenzdorf, Lyrik? Ich? Nie! Er hat sich gesträubt, konnte aber das Argument nicht ganz von der Hand weisen. Er hat das Drehbuch geschrieben, es ist seine Geschichte. Er müsste am ehesten wissen, was in dem Film noch eine neue Ebene aufmachen würde, nämlich die Liedtexte. Und er ging ohne Gruß weg. Und dann hatte ich schon einen Titel fertig. Uli hat ja immer die Texte auf meine Musik gemacht. Er kam dann mit einem Text und wir haben den Text dann auf meine Musik passend gemacht. Und dann ging es auch gleich ins Studio und dann wurde das Lied schon produziert.
Okay, also erst die Musik. Ich hätte gedacht, umgekehrt.
Nein.
Sie sagen, Sie kamen aus der E-Musik. Damit allein ließ sich aber eben das Lebensgefühl dieses jungen Liebespaars, der Zeitgeist der Generation Paul und Paula, irgendwie nicht vollständig einfangen. Sie sollen deshalb Inspirationen am Radio gesucht haben. Was haben Sie denn damals gehört?
Der Prozess ist ein langwieriger gewesen. Ich habe erst mal ein Konzert geschrieben für Orchester und Bachtrompete. Und wir gingen dann in den Vorführraum, haben uns das zusammen angeguckt, haben uns beide angeguckt und haben gelacht und haben gesagt, nee, so geht es nicht. Es geht um das Wesen der Paula. Und das Wesen der Paula ist nicht klassische Musik. Wie Sie wissen oder vielleicht auch nicht wissen, in dem Film ist natürlich ein Violinkonzert drin. Und Paul verführt seine Liebste zu diesem Open-Air-Konzert. Und sie meinte, ach, interessiert mich nicht, wirst sehen, ich schlafe ein und mault rum, ja. Und zum Schluss ist sie begeistert.
Meine Frage war, was Sie im Radio gehört haben.
Was ich im Radio gehört habe. Alles quer durcheinander, was gerade kam. Und dann kam eben ein Titel aus irgendeinem Radio, ich sag's mal jetzt so allgemein, geh dem Wind nicht aus dem Wege. Und die Stimme hat mich animiert.
Die Pudis.
Ich bin dann zum Rundfunk gefahren, hab gefragt, wer ist das denn? Ja, das sind die Pudis, die haben 3 Titel produziert. Ich sag, die will ich hören. So, darunter war ein Titel, Manchmal im Schlaf. Der ist so naiv, dass ich den gleich gekauft habe für ein Playback, den Caro ja auch brauchte. Und die Pudis haben längst Abschied genommen von diesem Titel, weil denen das zu naiv ist, ja. Aber das war es genau und das war eigentlich mit der Grund. Und die Stimme von dem Sänger, genannt Maschine, von Fressmaschine. Das ist der Grund, weshalb ich mich mit den Pudis eingelassen habe.
Dann haben Sie 2 Lieder geschrieben, Geh zu ihr und Wenn ein Mensch lebt. Beide sind inspiriert von anderen Songs.
Richtig.
Nämlich Geh zu ihr von einem Song der Band Slade, Look What You Done. Und Wenn ein Mensch lebt von dem Bee Gees-Lied Spicks and Specks. Ich habe mir die jetzt nochmal angehört im Verglichen. Da haben Sie ganz schön abgekupfert. Oder ist das in der Filmmusik üblich, dass man vorhandene musikalische Themen sich greift und variiert und verändert?
Ich lege Ihnen mein Buch zu Füßen, obwohl es noch nicht fertig ist. Da beweise ich, wo Slade geklaut hat und wo Bee Gees geklaut haben.
Also es relativiert, ist der Klau vom Klau.
Es relativiert sich. Was glauben Sie, was dann eine ganze Generation von Rechtsanwälten mit mir gemacht hätten, wenn die herausgefunden hätten, dass das nur ein billiges Klauen gewesen wäre? Nein, es war ein sehr schweres Erarbeiten.
Sie haben ja eine Doppel-CD herausgegeben, auf der die Musik aus dem Film Die Legende von Paul und Paula von vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern gecovert wurde. Ja. Was war der Reiz? Zu zeigen, dass sich die Kompositionen so oder so behaupten können, auch unabhängig von den Pudis?
Das war ein Teil meines Gedankens. Ich habe 2 Jahre gesammelt, Coverversionen gesammelt. Zum Schluss kommt dann noch Jasmin Tabatabai dazu und die hat mich sowas von überrascht. Die hat nämlich wieder ein Chanson draus gemacht. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben, dass ich glücklich bin über ihre Interpretation und wir sind befreundet.
Wir hören einfach nochmal das Original, Wenn ein Mensch lebt.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine.
Steine zerstreuen.
Wenn ein Mensch lebt, einer der großen Erfolge der Pudis, aber auch des Komponisten Peter Gotthardt. Er ist heute mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Lassen Sie uns darüber sprechen, Herr Gotthardt, wie Sie überhaupt zur Musik gekommen sind. Geboren in Leipzig 1941 im Krieg, die Mutter Schneiderin, der Vater Friseur. Nach dem Krieg aufgewachsen in Berlin im Osten der Stadt. Da leben Sie ja noch immer. Wer oder was hat als Kind Ihr Interesse an der Musik geweckt?
Das lässt sich einfach sagen. Der Nachbarjunge spielte Geige oder kratzte Geige, wie wir immer gesagt haben. Und bei uns stand ein Klavier rum. Mein Vater war weg, der hat uns verlassen. Und meine Mutter brachte uns beide, mein Bruder 6 Jahre älter und mich, über die Karre gezeigt. Und das Klavier stand rum, ich wollte Klavier. Ja, aber meine Mutter hatte kein Geld, um Klavierunterricht zu bezahlen oder sowas. Und die haben dann, die Lehrerin und meine Mutter, ein Agreement geschaffen, dass meine Mutter ab und zu ihr ein Kleid schneidert und das wird aufgerechnet. Das war der Anfang meines Unterrichtes für Klavier.
Wie alt waren Sie da?
7 Jahre.
Hat man denn schnell gemerkt, dass Sie Talent haben? Dass Sie gefördert werden sollten?
Da war keiner dabei, der das gemerkt hat.
Aber es ging
ich war alleine und ich war ein Einzelgänger. Mein Bruder machte, was er wollte. Na, 6 Jahre älter ist ein anderes Fach. Zu meinem Bruder vielleicht ein Satz dazu, der typisch war für die damalige Zeit. 5. Klasse normal, dann wurde entschieden, Oberschule oder bis zur 8. Und er wurde Oberschule. Und Wilhelmshöhe war Ost-Berlin, aber die Oberschule war in Reinickendorf in West-Berlin. Und er ging dann ab sofort nach Reinickendorf in diese West-Berliner Schule. Und da trennten sich bereits unsere Wege, weil er anders sozialisiert wurde. Und bis heute haben wir keinen Kontakt zueinander.
Tatsächlich?
Er ist im Oktober 61 noch über die Grenze geschmuggelt worden, ja.
Warum haben Sie den Kontakt nie wieder gesucht?
Weil ich nicht weiß, wo er war. Jetzt ist er in Australien da und Australien ist groß.
Ja, ja, aber ich meine zumindest nach dem Mauerfall.
Ich wusste nicht, wo er ist. Es gab ja keinen Kontakt mehr. Das war Kalter Krieg. Und nicht nur die Ossis wurden befehligt, keinen Kontakt zum Westen zu haben, sondern auch der Westen hat teilweise den Verbot ausgesprochen, mit dem Osten Kontakt zu haben.
Ich habe das noch nie so krass gehört. Kalter Krieg innerhalb einer Familie.
Ist so. Oder es war so, ja. Die Zeiten haben sich ja geändert, zum Glück.
Was würden Sie machen, wenn er morgen bei Ihnen anruft?
Na, erstmal wird es nicht sein. Und zweitens würde ich fragen, wo bist du? Lass uns reden. Ich habe einen Beruf mit Fantasie, aber so weit reicht meine Fantasie nicht.
Gehen wir nochmal in die Vergangenheit. Oberschule, sagen Sie, bei Ihnen bis zur 10. Klasse in Ost-Berlin. War klar, dass Sie Musiker werden wollen?
Ja, wenn ich daran zurückdenke, technisches Zeichnen wäre meine zweite Wahl gewesen. Aber Musik, ja. Ich habe Klavier gelernt und fing dann auch an zu studieren. Musik, Klavier. Mein Professor war ein Schüler von Claudio Arrau, dem berühmten chilenischen Pianisten. Dann habe ich Komposition studiert. Der Lehrer war nicht sehr besonders, in allem nicht so besonders. Ich habe also nicht sehr viel gelernt. Ich bezeichne mich als Autodidakt.
Hochschule für Musik Hans Eisler.
Hochschule für Musik Hans Eisler. Chorrepetition war interessant. Gab es einen Herrn Niepold. Er konnte vermitteln, wie schön das ist, wenn man Partitur spielen kann, wenn man Partituren lesen kann, nämlich nicht der waagerechte, sondern der senkrechte Blick über das Ganze und dirigieren.
Das heißt, Sie sind direkt von der Schule an die Musikhochschule oder mussten Sie erstmal in die Produktion?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, Sie haben recht mit Ihrer Frage. Es nannte sich praktisches Jahr. Meine Kommilitonen mussten zu Osram Glühbirne montieren und alles sowas. Und ich hatte einen Augenfehler und durfte mir selber was aussuchen. Und ich bin dann Verkäufer geworden am Alexanderplatz im Guten Buch für Schallplatten.
Ach.
Wenn eine alte Dame kam, ich möchte eine schöne Schallplatte haben. Naja, der Griff ins Operettenfach war richtig. Und das Harfenkonzert von Konstanza. Da habe ich natürlich klassisch gesucht. Das Harfenkonzert. Nein, es war ein Schlager. Hafenkonzert und das wollte eine Kundin haben. Also es gibt da ulkige Sachen zu erzählen. Dann ging es los mit der Hochschule und ein Jahr habe ich Komische Oper als Pianist beim Ballett gearbeitet. Es war dann keine Zeit mehr, ein Examen zu machen. Ich habe in keinem Punkte ein Examen.
Ja. dann hat sie wohl der legendäre Sänger und Schauspieler Ernst Busch unter seine Fittiche genommen. Oder war das noch davor?
Das war noch davor. Ich war noch Student.
5 Jahre. Mit Mitte 20 wurden Sie sein Berater, sein Arrangeur, sein Dirigent.
Na, sagen Sie ruhig Mädchen für alles, ja.
Mädchen für alles. Was war das für eine Beziehung? Also Ernst Busch, Jahrgang 1900, war 40 Jahre älter als Sie. Was war das für eine Beziehung?
Wenn ich jetzt zurückdenke, war das ein bisschen komisch, weil ich wusste nicht, wer Ernst Busch war. Und das vereinfachte natürlich das Miteinander. Ich war einfach junger Mann und fertig. Aber er fragte mich, wie finden Sie den Text? Denn er hatte von Hanns Eisler und von Brecht die Angewohnheit übernommen, Texte zu verändern. Er sagte dann, na, das muss doch in die Schnauze passen, weil ein halber Mund von ihm war gelähmt.
Ah, ja.
Es war ein Bombenanschlag und er flog aus dem Bett und mit der halben Schnauze, ich zitiere sein Wort, an die Tischkante und seitdem war das gelähmt. Und bei Ernst Busch habe ich natürlich gelernt.
Was haben Sie von ihm gelernt?
Technik, Studioarbeit, Korrepetition mit ihm, Komposition, ich habe einige Lieder für ihn komponiert, Instrumentieren, Arrangieren, Dirigieren, Orchester dirigieren. Es gibt also auf einer CD noch eine historische Aufnahme. Er hatte von Bertolt Brecht den Text Freiheit und Demokratie machen wollen. Und Eisler sollte das machen und kam aber nicht mehr dazu. Er starb darüber. Erstmal hat er die irrsinnig vielen Strophen von Brecht zusammengestrichen. Brecht hat sich das alles gefallen lassen von Eisler. Das ist natürlich auch eine interessante Information. Und das Eisler-Archiv hat dann eine Ausgabe gefunden mit Klavier und einer Gesangsstimme. Und das waren aber nur 3 Modelle. Und Busch hat gesagt, hier Gotthard, mach das mal fertig. Und ich habe das also weiter komponiert, habe das komplett für Orchester arrangiert und ich habe es dirigiert und habe ihm dann bei der Gesangssynchronisation geholfen.
Mal abgesehen von diesen musikalischen und technischen Dingen, was haben Sie von ihm gelernt als Mensch? Hat er Sie zum Beispiel politisiert?
Nee, überhaupt nicht. Dazu wäre er auch nicht der Mensch gewesen. Der hat viel zu viel von der Welt gesehen. Er hatte mir angeboten, Gotthard, wollen Sie eine Tournee durch die Sowjetunion mitmachen? Ich sagte pauschal, ja, natürlich, ja, warum nicht, gerne. Und ein paar Wochen später meinte er, wir haben uns das genau überlegt, die würden mich ja nicht unter 5 Stunden von der Bühne lassen. Das halte ich gesundheitlich nicht mehr durch. Das wird nichts mehr. Sonst hätte ich die Sowjetunion aus allen Ecken kennengelernt.
Geschult in der E-Musik haben Sie dann auch fleißig komponiert, bis Sie eines Tages, habe ich gelesen, ein verjazztes Bach-Stück des französischen Pianisten und Komponisten Jacques Lussier gehört haben. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Alles. Also ich sagte schon, die Stones, die Beatles, das ging alles an mir vorbei. Mozart, Bach, Beethoven, also die Klassik war meine Welt. Und plötzlich höre ich von Jacques Lussier einen verjazzten Bach. Und das hat mich aus dem Häuschen geholt. Ich habe das Gefühl, ich war etwa 12 Stunden im Trance und habe ein Stück für Klavier geschrieben, nämlich Präludium und Fuge.
Auch in dieser Art, ja?
Präludium und Fuge ist mit den Bausteinen der barocken Machart komponiert von mir, aber die Themen sind jatzig. Das ist das Thema von der Fuge. Präludium ist auch etwas bachig. Ja, ich habe es gemacht und habe es in der Hochschule vorgespielt. Und da kam einer, der war uns der liebste Kompositionsprofessor, nämlich Professor Wolfram Heiking. Und der sagte, na, das passt doch genau auf den Film von Winfried Junge. Ich mache euch mal bekannt. Habe überhaupt nicht daran gedacht, Filmmusiken zu machen oder sowas. Das kam mir einfach dann so.
Winfried Junge, Dokumentarfilmer, bei der DEFA berühmt geworden durch die Langzeitdokumentation Die Kinder von Gold. So.
Genau, ja. Winfried hörte sich das an, sagte, ja, das ist es.
Der hatte einen Film gemacht, Studentinnen.
Studentinnen war meine erste Filmmusik, richtig.
Über Frauen an einer technischen Hochschule.
Ja, mit dem Material von meinem ersten Klavierstück, Präludium und Fuge.
Ja, und damit öffneten sich für Peter Gotthard die Türen zum Film.
Ich wage das gar nicht zu sagen. Mir ist das auf dem silbernen Tablett serviert worden, ja.
Der Komponist und Pianist Peter Gotthardt hat die Hälfte seines Lebens in der DDR gelebt. Dort hat er als Filmkomponist Karriere gemacht, die Musik für viele Polizeirufe und andere Fernsehfilme geschrieben. Er hat aber auch Opern, Theatermusik und Chansons geschrieben. Und Sie haben eben gesagt, Sie hätten alles auf dem Silbertablett serviert worden. Das klingt ja sehr privilegiert.
Das empfindet man nicht, wenn man privilegiert ist. Es war eine andere Zeit und ich habe festgestellt, alle Regisseure, die zu mir kamen, waren 10 Jahre älter. Also spielt offenbar das Jüngersein schon mal eine Rolle in der Vergabe von Kompositionsaufträgen. Und wie gesagt, ich habe ja Jatz gar nicht betrieben und alle anderen Filme zu der Zeit waren auch nicht dazu angetan, sie mit irgendwelchen jatzigen Musiken zu versehen.
Umso härter, wenn man das jetzt abgrenzt oder dem Silbertablett gegenüberstellt, umso härter haben Sie dann die Veränderungen durch die Wiedervereinigung erlebt. Wie veränderte sich die Auftragslage?
Ich habe nicht inaktiv zugeguckt, wie passiert ist, sondern ich habe Material gesammelt. Ich habe aufmüpfige Lieder geschrieben. Es gab eine Schauspielerin, sie ist auch schon verstorben, Jessie Ramaik. Die hatte mich gebeten, 1988 eine CD zu produzieren. Und für diese Produktion gab es eine Menge Geld. Nicht für mich, sondern ich konnte bestellen an Interpreten, wen ich wollte. Und habe dementsprechend meine Konzeption gebaut. Jedes Chanson, was auf diese CD kommt, wird anders arrangiert. Mit dem Cembalo bis hin zum großen Orchester, zum Chor, wie auch immer. Und da passierte das dann. 88 war die Zeit, wo wir alle Angst hatten, das Blut fließt. Und ich hatte mit dem Chor ein Lied aufgenommen und wir blödelten rum. Lass die Mumien ans Licht. Weil Sie wissen den Unterschied zwischen einem Krokodil und dem ZK der SED.
Nee.
Das Krokodil hat 50 Zähne. Alles alte Herrschaften. Und einer sagte, na, das ist doch toll, da machen wir was draus. Und dann ging das immer weiter. Dann kam die erste Fotoausstellung über die erste Demonstration am Alexanderplatz. Dann wurde ich gebeten, dazu eine Ausstellungsmusik zu schreiben. Aus dem Stand gefragt, und, wie heißt sie? Und ich sagte, na, sagen wir mal Demophonie. Von Demonstration und Symphonie.
Mhm.
Und hinterher schrieb dann einer, ja, wie dem Volk aufs Maul geschaut, ja. Und mit 4 Liedern waren wir dann dabei. Und das entwickelte sich immer weiter, bis dann eine komplette CD vorhanden ist. Aber ich habe natürlich keine CD irgendwo verkaufen können. Ich war Mitglied der Ausstellung und spielte meine Lieder vor, wo die ganze Welt zu Gast war. In Japan haben sie das für ernst genommen und ein schwedischer Journalist, die haben das alle mit nach Hause genommen. Und die Frage, haben sie nicht auch eine CD? Ich war hilflos. Ja, woher sollte ich als Ossi in dieser Zeit eine CD nehmen? Ich habe nachts Kassettenkopien gezogen.
Hm.
Es war im Hause vom SFB, da gab es einen Manfred Mixner vom Hörspiel, der sagte, kommen Sie mal, wir müssen mal über was reden, ich will das einreichen. Ich fasse mich kurz, es wurde also tatsächlich der Ernst-Reuter-Preis für diese Arbeit mit dem Titel Ich schlage vor, den Beifall kurz zu halten.
Mhm.
Und der ist oft gesendet worden.
Wie ging es beim Film weiter? Die DEFA gab es nicht mehr.
Tja, es gab nicht nur die DEFA mehr, sondern es gab auch nicht mehr den Rundfunk. Ich habe irrsinnig viel Hörspiele geschrieben und alles sowas. Meine letzte Hörspielmusik war 1990. Es war eine Regisseurin aus München und ich ahnte schon Kompliziertes. Ich hatte ein Streichquartett und Hansi Geiger als Jatzgeiger mitgebracht und sie brach schon ab und sagte, es ist mir zu viel Musik. Und ich habe gesagt, naja gut, lass mal die Themen weg. So. War noch zu viel Musik. Dann habe ich zu der gnädigen Frau gesagt, wissen Sie was, bestellen Sie sich einen Geräuschemacher. Ich bin am Ende. Auf Wiedersehen. Und hinterher habe ich gehört, dass das Hörspiel doch noch mit meiner Musik gesendet wurde. Mhm. Also Hörspiel passé und Film. Tja, ich hatte einen Freund, der war vom Filmboard West-Berlin. Und es gab einen Plan mit der DEFA, mit dem Gelände der DEFA. Die Hälfte der DEFA verkaufen und mit der anderen Hälfte die DEFA restaurieren. Und zu meiner Überraschung waren die Regisseure am dümmsten und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Die haben nicht gewusst, wie scharf der Wind aus dem Westen weht. Also die Regisseure nicht mehr aus, es war vorbei. Und dann kam Jutta Brückner, West-Berlinerin, mit dem Titel Hitler-Kantate. Ich sage, hast du nicht einen besseren? Nee, ich habe recherchiert, der ist gut. Und das ist wirklich eine Arbeit geworden, wo ich nach Bulgarien geflogen wurde, weil dort das Orchester bezahlbar war und fantastisch. Und habe also mit Symphonieorchester und mit einer Sängerin und Himmertate. Also es
aber
war,
das war eben einer der wenigen Großaufträge,
ganz wenigen,
den Sie dann noch bekommen haben. Also Sie waren beim Mauerfall Ende 40. Es gab plötzlich sehr, sehr viel weniger.
Es gab nichts mehr.
Wovon haben Sie gelebt und wie haben Sie weitergemacht?
Es gibt einen Kameramann in Braunschweig, der war Chefkameramann in München und er arbeitete für Volkswagen Wirtschaftsfilme. Und der hatte mich entdeckt und sagte, komm mal, wir müssen reden. Und hat mir ab sofort Aufträge verschafft, Musiken für seine Filme zu machen.
Werbefilme.
Werbefilme, ja. Und er hat mir dann den Feinschnitt geschickt, per CD und per Post. Ich machte die Musik und mit einer DAT-Kassette fuhr ich dann nach Braunschweig. Und wir hatten ein schönes Spiel entwickelt. Er sollte raten, für welche Musik er welche Bilder gedreht hat. Hat immer gestimmt, bis auf einmal. Er guckte mich hilflos an. Ich sah, ja, da guckst du, das ist deine Abspannmusik. Da hast du keine Filme gedreht. Leider arbeitet er nicht mehr. Aber es war eine traumhafte Zusammenarbeit. Und er hat mich über die erste Dürre, finanzielle Dürre hinweggeholfen.
Sie haben als Sturmfilmpianist im Zeughauskino in Berlin gearbeitet. Mhm. Sie haben im Rahmen der Retrospektive der Berlinale auch als Sturmfilmpianist gearbeitet, waren einige Jahre in der Jury der Berlinale. 2018 haben Sie dann beim Deutschen Filmmusikpreis den Ehrenpreis für Ihr Lebenswerk bekommen. Hat Sie das etwas versöhnt mit der ja auch vorhandenen Kränkung, nicht mehr so gefragt gewesen zu sein wie zu DDR-Zeiten?
Es gab keine Kränkung in mir, sondern man wird ja älter. Und ich habe ja Drähte zur jüngeren Generation. Die wollen ja auch ran. Also auch wenn die DDR noch existiert hätte, hätte ich natürlich eine andere Situation vorgefunden für mich, weil junge Leute natürlich auch wollen. Und ich habe nicht nur die Puddis in den Start gebracht, sondern ich habe auch den Sohn vom Heiner Caro in den Start gebracht für den Film Icarus.
Als Schauspieler?
Nein, als Sänger. Er hatte einen Text komponiert, wild, jung, und das habe ich in brauchbare Formen gebracht, habe dann mit ihm mehrere Monate Gesang geübt und dann war er ein Jahr in meinem Haus und ich habe ihn vorbereitet für die Musikhochschule, weil er aufgrund dieser Berührung mit Musik, er wollte Musik studieren. So. Habe aber nie wieder was von ihm gehört.
Peter Gotthardt ist Filmkomponist und vieles mehr, haben wir schon gehört. Aber bei der Filmmusik möchte ich nochmal einhaken, Herr Gotthardt. Was ist eigentlich die Aufgabe von Filmmusik?
Das fragen Sie mich. Also das ist ein Thema, über das man Jahre diskutieren kann. Die dumme Meinung ist, Filmmusik ist gut, wenn man sie nicht merkt. Das ist eine dumme Meinung, weil das stimmt nur zu 10% höchstens vielleicht. Wenn das dann so ist, ist sie gut gemacht, weil Filmmusik ist natürlich auch immer eine Form der Manipulation, der Emotion-Manipulation. Nehmen wir nochmal Paul und Paula. Caro wusste, dass er Platz schaffen muss, um der Musik seinen Raum zu geben. Schauen Sie, eine Sekunde Musik ist keine Musik. Das ist ein Ping, weiter nichts. Ein Schlager dauert etwa 3 Minuten. 3 Minuten Film ist unglaublich viel.
Mhm.
Sergio Leone hat mit Morricone Glück gehabt bei Spiel mir das Lied vom Tod, weil er hat dem Komponisten Platz gelassen im Film. Die Bedeutung.
Mhm.
Nach mir kamen dann einige Regisseure und wollten ähnliche Musiken haben wie Paul und Paul. Ich habe gesagt, Leute, wisst ihr, wie viel Arbeit das war und was alles dazugehört, um der Musik so viel Platz zu lassen? Nö. Also es hat nur ganz selten funktioniert.
Das heißt, es bildet ja auch ab, wie sie arbeiten, nämlich sehr eng an der Dramaturgie
eines
Films.
Absolut. Ich war ja in mehreren Gremien auch drin, über Filmmusiken und so. Einer hat mal versucht, einen Film zu machen über den Orgelbau und hat, es war lieb gemeint von dem Regisseur, dem Komponisten Zeit gelassen, komponier mal. Und die haben sich gewundert, dass das mit dem Bild nicht zusammengeht. Ja, geht nicht. Man muss die Filmdramaturgie akzeptieren und dann hat man möglicherweise Platz im Film. Es gibt auch Filme, wo ich dem Regisseur die Musik ausgeredet habe, weil sein Delinquent, ich sag's mal so, das war der Erbauer der Stalinallee, eine solche Aura verbreitete, da hatte Musik keinen Platz. Und letztlich war es dann auch so.
Und blieb tatsächlich ein Film ohne Musik.
Blieb ohne Musik, ja.
Mhm.
Es gibt einen französischen Film mit Jean Gabin und Madame Signoret, Die Katze. Der hat keine Musik. Der hat nur am Vorspann ein bisschen Klaviermusik, na, das hätten sie sich schenken können. Der braucht keine Musik, weil die beiden Barden so fantastisch gespielt haben, es hätte Stimmung zerstört und alles sowas. Also Filmmusik ist eine andere Ebene, die man sich leisten will oder kann und dann herzlich gerne, ja.
Würden Sie denn nochmal gerne eine große Filmmusik komponieren oder haben Sie dieses Kapitel für sich abgeschlossen?
Wie kann man sein Leben abschließen, wenn das Leben noch weitergeht? Nein, nein, also es ist mir nur klar, mit Volker Schlöndorff ist so ein Beispiel. Er braucht Musik, die Abstand schafft. Wir haben 2-mal Berührung gehabt miteinander und haben dann gemerkt, Emotionen bringen ihn durcheinander durch Musik. Deshalb ist der 9. Tag oder so, hat ganz andere Musik. Pert.
Musik von Avo
Pert, ja. Und wir kämen nie zueinander, weil ich habe das bei Caro hauptsächlich anders gelernt, nämlich Emotionen schaffen. Und da bin ich gerne dabei.
Peter Gotthardt ist heute unser Gast. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihrem Spitznamen Ludwig van Gotthardt?
Der ist entstanden aus der ersten Zusammenarbeit mit Caro, mit dem Film Die Russen kommen. Der Film wurde dann verboten. Und Heiner bot mir Szenen an. Zum Beispiel, der Krieg ist aus, die Leute plündern, Schnapsläden, Zucker, alles sowas und kommen betrunken, kankang, tanzend die Treppe runter. Und das hatte er schon gedreht. Und ich sollte mit Hilfe von klassischer Musik die Situation in Frage stellen. Mit Hilfe der Klassik. Ja, was ist Klassik? Ich habe es wörtlich genommen mit Mozart, mit Haydn und so weiter. Ich bin hängen geblieben bei Beethoven, natürlich. Der 3. Satz aus der 9. So. Und habe den Dirigenten gebeten, versuchen Sie es. Da legte der seinen Stift hin und sagte, nein, bei aller Achtung vor Ihrer Arbeit, das kann man mit Beethoven nicht machen. Und da haben wir bis Mittag diskutiert und er hat es dann gemacht. Es ist ihm gelungen. Und bei der Hausabnahme war das die Stelle, wo die Leute sich echauffiert haben, was macht man denn hier mit Beethoven? Das ist ja furchtbar. Bis ich gesagt habe, na überlegt mal, was die Nazis mit Beethoven gemacht haben. Und da kam dann mein Spitzname Ludwig van Gotthardt.
Und der war heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, der Komponist und Musiker Peter Gotthardt. In knapp 2 Wochen feiert er seinen 82. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Schaffenskraft und danke, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich. Tschüss.